Sie musterte mich eine Weile mit ernstem Blick, bevor sie Matthias eine Frage stellte. »Ich bin mir sicher«, entgegnete er. »Sie trägt den Stein.« »Sie meinen das hier?« fragte ich und hielt das Lesezeichen hoch. Christiana machte große Augen, dann nickte sie. »Willkommen in unserem Haus, Sorja.« »Ah, jetzt dämmert es mir«, sagte ich und ließ den schimmernden Stein an dem Seidenband hin und her schwingen. »Es liegt daran, nicht wahr? Das ist der Grund für das Missverständnis. Dann freut es mich, Ihnen sagen zu können, dass dieser Stein mir nicht gehört.« »Nein, natürlich nicht. Er gehört niemandem. Aber Sie sind jetzt seine Hüterin, und Sie müssen gut auf ihn aufpassen. Es wartet sehr viel Arbeit auf Sie«, entgegnete Christiana steif und wies auf die Tür hinter dem Altar. »Kommen Sie bitte mit, damit wir schnell die erste Zeremonie vorbereiten können. Wir hatten Sie schon früher erwartet.« Ich sah mich unauffällig um und stellte erleichtert fest, dass die Eingangstür noch halb offen stand. In der Hoffnung, dass man mir meine Absicht nicht ansah, trat ich ein paar Schritte zurück und breitete die Hände aus. »Das ist wirklich eine wunderschöne Kirche. Besonders gefallen mir die kleinen Monde überall sehr hübsch. Ist das ein Symbol Ihrer Gemeinschaft?« Matthias runzelte die Stirn und Christiana musterte mich mit starrer Miene. Ich hoffte, die beiden merkten nicht, wie ich mich mit winzigen Schritten rückwärts auf den Ausgang zubewegte. »Wir sind zwar Kinder des Mondes, aber wir huldigen ihm nicht«, sagte Christiana. »Wir haben das Licht in uns, und wir tragen es in die Welt, um sie zu reinigen.« Ich bekam eine Gänsehaut auf den Arm. Ich hatte es tatsächlich geschafft, mit einer Person verwechselt zu werden, deren Besuch offenbar von dieser sonderbaren heidnischen Sekte erwartet worden war. Die beiden wirkten zwar nicht gefährlich, aber ich hielt es für schlauer, sie nicht gegen mich aufzubringen, bevor ich mein Heil in der Flucht suchen konnte. »Sie tragen das Licht in die Welt? Sie tun also Gutes?« fragte ich freundlich. »Durch uns befreit das Licht die Welt von der Finsternis«, entgegnete Christiana. Sie sprach mit einem leichten Singsang, als zitiere sie aus einem Art Katechismus. »Durch uns befreit das Licht die Welt von dem Bösen.« »Das tut wahrhaft Not«, entgegnete ich und schob mich wieder ein paar Schritte Richtung Tür. Wenn die beiden mitbekommen hatten, dass der Abstand zwischen uns immer größer wurde, so ließen sie es sich jedenfalls nicht anmerken. »Die Sorja der Mitternacht bündelt das Licht und nutzt seine Macht in unser aller Namen.« »Dieses Wort haben sie eben schon einmal benutzt«, sagte ich und setzte eine neugierige Miene auf, während ich noch einmal zwei Schritte rückwärts ging und hinter mir nach der Tür tastete. Doch ich hatte sie immer noch nicht erreicht. »Was ist denn eine Sorja?« Christiana verzog keine Miene. Doch Matthias sah mich irritiert an, bevor er den Blick wieder auf seine Kameradin richtete. »Es gibt drei Sorjas, die über den Himmel herrschen. Morgen, Abend und Mitternachtsstern werden sie in der Mythologie genannt. Und in der westlichen Welt bezeichnet man sie auch als Auroras. Aber wir von der Bruderschaft nennen sie bei ihrem wahren Namen.« »Auroras, das ist hochinteressant.« Es handelt sich also eindeutig um einen heidnischen Kult. Wer sonst würde Lichterscheinungen und den Mond anbeten? »Der Überlieferung nach stirbt die Sonne allnächtlich in den Armen der Sorja der Mitternacht und wird jeden Morgen wiedergeboren. Deshalb müssen sie sich noch heute Nacht vermählen.« »Hoppla«, sagte ich und blieb ruckartig stehen. »Mich vermählen? Wie bitte?« »Sie müssen sich mit dem Sakristan vermählen, mit der Sonne«, sagte Christiana und nickte in Matthias' Richtung. »Die Sorja hat nur wenig Macht, bevor sie einen Mann ehelicht und von der Bruderschaft anerkannt wird.« »Sie sprechen von heiraten, oder?« fragte ich und überlegte, ob die Englischkenntnisse dieser Leute tatsächlich so gut waren, wie ich gedacht hatte. »Ja, Sorjas werden immer vermählt. So verlangt es der Brauch.« In diesem Moment beschlich mich ein furchtbarer Verdacht. Und ich war verärgert, doch zugleich auch erleichtert. »Das hat sich der Reiseveranstalter ausgedacht, nicht wahr? Sie sind gar keine skurrile Sekte. Sie veranstalten diesen mystischen Hokuspokus nur, um mich darüber hinwegzutäuschen, dass es sich hier um ein Blind Date handelt, oder?« »Die Bruderschaft ist ernsthaft darum bemüht, die Welt vom Bösen zu befreien«, entgegnete Christiana etwas ungehalten. »Oh ja, natürlich.« Ich verschränkte die Arme vor der Brust, und meine Verärgerung gewann allmählich die Oberhand über die Erleichterung, dass ich es nicht mit irgendwelchen Spinnern zu tun hatte. Wie sehr sie sich auch bemühten, ich war nicht bereit, an dieser albernen Inszenierung mitzuwirken. »Sie können Audrey von mir sagen, dass ich das nicht besonders lustig finde. Ich mache zwar eine Single-Reise, aber ich bin nicht so verzweifelt, dass ich bei einem Rollenspiel mitmache, wie gut der mir zugedachte Partner auch aussieht.« Matthias' Stirn glättete sich. »Sie sind mollig, aber das mag ich. Wir werden in sexueller Hinsicht sehr gut miteinander harmonieren«, verkündete er lächelnd. »Mhm«, machte ich, weil ich nicht wusste, ob ich beleidigt oder amüsiert sein sollte. Zumindest musste ich mir keine Sorgen mehr darüber machen, dass eine sonderbare Sekte Gott weiß, was für Rituale mit mir durchführen wollte. »Ich bin ein sehr guter Liebhaber«, versicherte Matthias mir, der es offenbar für nötig hielt, dieses Thema zu vertiefen. »Nun, ich fühle mich wirklich sehr geschmeichelt. Aber wie gesagt, so verzweifelt bin ich nicht. Nicht, dass ich verzweifelt sein müsste, um mit Ihnen ins Bett zu steigen, Matthias, aber ich bin sicher, Sie wissen, was ich meine.«
»Nein, ich glaube nicht«, entgegnete er und runzelte erneut die Stirn.
Ich ging nicht näher darauf ein und wich mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht noch ein weiteres Stück zurück. »Also, es war nett mit Ihnen, aber ich denke, ich mache mich wieder auf den Weg. Ich werde Audrey auf jeden Fall sagen, wie gut Sie Ihre Sache gemacht haben. Und danke für das Kompliment. Es freut mich immer zu hören, dass es auch Männer gibt, die nicht auf Hungerhaken stehen. Gute Nacht.« Die beiden sahen mir verblüfft nach, als ich auf dem Absatz kehrt machte und zur Tür hinausmarschierte. Entweder hatten sie angenommen, dass ihre schauspielerischen Fähigkeiten ausreichten, um mich zu täuschen, oder Audrey hatte ihnen gesagt, ich sei eine leichte Beute und einsam genug, um so gut wie alles mitzumachen, wenn nur ein Date mit einem gut aussehenden Mann dabei heraussprang. Matthias stand in der Kirchentür. Die ältere Frau drängte an ihm vorbei, zeigte auf mich und gab ihm einen Befehl. Er sah sie überrascht an, doch dann lief er die Treppe hinunter. Als ich sein entschlossenes Gesicht sah, schoss mein Adrenalinspiegel blitzartig in die Höhe. Und wenn Audrey dieses Happening doch nicht organisiert hatte? Zweifel stiegen in mir auf. Was, wenn es sich tatsächlich um eine unheimliche Sekte handelte, die ernsthaft glaubte, dass ich einen wildfremden Mann heiraten würde, nur weil ich ein merkwürdiges Lesezeichen in meinem Buch gefunden hatte? »So ein Mist«, fluchte ich, wies mein Gehirn an, das Denken einzustellen und setzte mich in Bewegung. Ich flitzte die Straße hinunter und bog an der nächsten Ecke in eine dunkle Gasse ab, weil ich hoffte, Matthias auf diese Weise abschütteln zu können, obwohl er viel fitter war als ich und sich wahrscheinlich auch besser in der Stadt auskannte. Ich rannte um ein paar Mülltonnen herum und erreichte kurz darauf eine heller beleuchtete Straße. Als ich plötzlich Reifen quietschen hörte und einen Meter vor mir einen Wagen zum Stehen kam, schrie ich erschrocken auf. Doch ich blieb nicht stehen, um mich zu entschuldigen, sondern nahm meinen Verstand zusammen und verschwand zwischen zwei hohen Häusern in einer verwinkelten, engen Gasse. Hinter mir hörte ich einen Mann etwas rufen. Dieser verfluchte Matthias mit seinen langen Beinen. Ich war völlig außer Atem und bekam bereits Seitenstechen. »Bitte lass mich heil davonkommen, bitte lass mich heil davonkommen«, betete ich im Takt meiner hämmernden Schritte vor mich hin, während ich durch die Altstadt irrte und verzweifelt nach einer Möglichkeit suchte, Matthias irgendwie abzuhängen. Als ich an einer anderen Kirche vorbeikam, entdeckte ich eine schmale Treppe, die unter den brückenartigen Aufgang zum Hauptportal führte. Ich flitzte die Stufen hinunter, kauerte mich unter die Brücke und schlug die Hände vor den Mund, damit man mich nicht bis nach oben keuchen hörte. Ein paar Sekunden später tauchte ein Schatten neben mir auf der Treppe auf, hielt einen Moment inne und huschte dann weiter Richtung Marktplatz. Ich zählte bis 10 und hielt die Luft an, bis schwarze Punkte vor meinen Augen zu tanzen begannen. Dann kroch ich vorsichtig aus meinem Versteck, spähte über die Brücke auf die Straße und saugte gierig den dringend benötigten Sauerstoff in mich auf. Ich sah, wie auf der Straße zum Park immer mehr Menschen auftauchten. Manche gingen zu ihren Autos, andere zu der Bühne auf dem Marktplatz, von wo der Soundcheck einer Band zu hören war.